für verschiedene Leute kann Veränderung gut oder schlecht sein. Gleiches könnte natürlich schon auch bei Alibaba und Tencent passieren, dass eben die Aktie langfristig an Wert verliert. Und das macht halt das Investment Tencent dann nicht mehr attraktiv.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Finanzen verstehen. Heute machen wir weiter bei dem Thema Investieren in China, bei welchem wir letztens bereits mit Matthias begonnen haben, abgearbeitet haben wir bereits die ganzen Themen mit den Wachstum, Wohlstand, Fehleinschätzung und Fortschritt. Also was Matthias als erstes im Kopf hat, wenn es um das Thema Investieren in China geht. Heute möchten wir dann weiterführen, und zwar welche Branchen Matthias in Bezug auf China besonders spannend findet und welche Unternehmen er überhaupt im Depot hat. Also hallo zurück Matthias, bin froh, dass du wieder da bist.
Hallo, grüß dich Philipp. Ja, wie von dir angesprochen schon, haben wir letztens darüber gesprochen, was ich mit China verbinde, was China für mich bedeutet. Und heute möchten wir eben sprechen über die Branchen, über Unternehmen, über mein Depot. Also ich habe auch meine Aktien vorbereitet. Ich habe auch wieder einen spannenden Buchtipp, der mich sehr stark geprägt hat. Also das Buch ist wirklich heftig, was ich heute mitgenommen habe. Also unbedingt dranbleiben. Natürlich kannst du auch jetzt schon in die Videobeschreibung schauen, aber alles zu seiner Zeit.
Bevor wir jetzt mal loslegen, nachdem wir heute auch über Aktien sprechen, möchte ich nochmal explizit darauf hinweisen, dass es hier um keine Anlageberatung handelt. Wir tun lediglich unsere Meinungen kund. Ebenso sprechen wir keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf sämtlicher heute angeführten Wertpapiere aus. Die Verantwortung liegt ganz allein bei dir oder ganz allein bei euch. Es ist eure Entscheidung und euer Geld. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Also Matthias, weil wir die Branchen angesprochen haben, welche Branchen findest du denn in Bezug auf China besonders spannend?
Ja, grundsätzlich gibt es, was das Thema Branchen in China betrifft, immer einen sehr guten Anhaltspunkt. Und zwar veröffentlicht China laufend seine 5-Jahrespläne und Änderungen eben in diesen Plänen. Und die kann man dann sehr gut hernehmen für seine Investments. Also ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, in der Vergangenheit war es unter anderem das Thema Umweltschutz, das sehr stark im Vordergrund stand. In Zukunft werden die Hauptziele dabei liegen, die Innovationen zu erhöhen, die Infrastruktur auszubauen, den Schutz der Umwelt noch stärker zu verbessern, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Ländern deutlich zu erhöhen. Also das kann jetzt im Prinzip, das kann man sich jetzt hernehmen und sich überlegen, welche Branchen profitieren besonders stark von diesem in dem 5-Jahresplan genannten Zielen.
Und wo, in welchen Bereichen wollen Sie denn die Innovation erhöhen? Hast du da irgendwas dazu parat?
Ja, im Prinzip Innovation, das kann man jetzt auf mehrere Branchen auch auslegen. Um jetzt eine konkrete zu nennen, weil sie mit dem Umweltschutz einhergeht. China möchte weg von der Kohleenergie und möchte eben kohlenstoffarme Energie bzw. grüne Innovationen fördern und sozusagen ein grünes Finanzsystem auch aufbauen. Das bedeutet, China will ab 2030 seine Kohlenstoffemissionen kontinuierlich senken und bis 2060 komplett klimaneutral sein. Also das ist ein riesengroßes Ziel und da ist einiges zu tun, weil in China leben im Prinzip 1,4 Milliarden Einwohner und zum Vergleich Europa hat rund 750 Millionen. Also das ist ein riesiges To-Do, was China zu tun hat. Und von dem her kann man sich gleich einmal heraussuchen, Unternehmen, die in diesen Branchen tätig sind und sich überlegen, wie man dort investieren möchte, ob man dort investieren möchte oder ob man sagt nein. Und warum man Nein sagen könnte, das kommt im weiteren Verlauf der Folge.
Genau, also auf jeden Fall spannend. China will was verändern bis zum Jahr 2060, beziehungsweise schon ab 2030. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommen wird und wie wir jetzt als Investoren oder auch als Umwelt oder als Weltbevölkerung davon profitieren können.
Genauso wie es eben diese 5-Jahrespläne gibt, an die sich China hält, beziehungsweise die China erreichen möchte, diese Ziele darin, gibt es eben auch einige Themen, die immer angesprochen werden, die verändert werden sollen. Für verschiedene Leute kann Veränderung gut oder schlecht sein. In China ist das Thema Immobilien sehr stark, also sehr viele Chinesen investieren in Immobilien zur Spekulation und das möchte China in der Zukunft mehr einschränken und so mehr Wohnraum in Ballungszentrum für Menschen vor allem bezahlbar machen. Das heißt, China und Immobilien wäre so ein Thema oder eine Branche, wo ich mich komplett raushalten würde, einfach aufgrund der regulatorischen Risiken, weil das im Prinzip nicht mit dem Wille der Partei einhergeht, dass man damit Profit macht und deswegen halte ich da ein bisschen Abstand. Aber, weiß nicht, ich habe jetzt ein Glas Wasser gerade neben mir, habe gerade wieder einen Schluck getrunken, was mich auch zur nächsten Branche bringt, wovor ich mich in China eher zurückhalte. Und zwar Ist das die Branche bzw. sind das Unternehmen, die mit Wasser Geld verdienen?
Prinzipiell eine zukünftige wichtige Branche, weltweit, sage ich mal, weil das Wasser, wenn die Weltbevölkerung steigt, ist Wasser ein sehr wertvolles Gut. Aber so wie du sagst, ich denke, dass in China, wenn das intern im Land bleibt oder die Umsätze oder die Gewinne nur im Land gemacht werden, dass da vielleicht wirklich das etwas schwieriger ist für ausländische Investoren. Oder wie meinst du das genau?
Ich meine das eher so von der Seite, dass China baut ja extrem viel Staudämme, um Wasser zu stauen, Strom zu produzieren etc. Im Prinzip geht es vor allem um den Fluss Mekong. Das ist der 12. größte Fluss der Welt, der vom tibetischen Hochland aus, also von 5200 Metern Höhe, durch China in Richtung Südostasien fließt. Und dieser Fluss ist eben so die Lebensader für die Länder in Südostasien. Und da beginnt jetzt China, das Wasser zu stauen und ihnen sozusagen das Wasser zuzudrehen, weil eben die Region Asien, also Südasien da unten, geografisch gesehen leichter mal unter Wassermangel leiden kann. Und das wird in Zukunft vielleicht noch das ein oder andere Problem geben. Sprich, eben das Thema Wasser ist ein großes Risiko auch für die Wirtschaft und die Stabilität des Landes in China. Weil wird das Süßwasser knapp, dann sind Landwirte, Industrie, aber auch die Energiewirtschaft unmittelbar davon betroffen. Und bei so einer großen Wirtschaftsmacht wie China kannst du dir gleich vorstellen, was das für eine extreme Katastrophe auch global gesehen wäre. Aber es wäre im Prinzip nicht schön für die Welt und sicher auch nicht für die Leute, die da in Südostasien leben.
Wahrscheinlich nicht, nein. Das wäre sicher, wäre wieder vielleicht ein Crash programmiert, wirtschaftlich gesehen.
Ganz genau. Das waren jetzt eben so ein paar Beispiele von Branchen, die ich eben jetzt spannend finden würde oder so wie ich an die Suche herangehen würde. Wer interessante Branchen sucht in China, in die er investieren kann oder investieren möchte, der sollte mal das Buch Zukunft China lesen von Frank Siren. Frank Siren ist deutscher Journalist, Korrespondent, Dokumentarfilmer und Autor und lebt und arbeitet seit 1994 in Peking und ist eben durch seine Berichterstattung über China sehr bekannt geworden. Und eben das Buch Zukunft China, da schildert er eben, wie die Supermacht China unser Leben, unsere Politik und unsere Wirtschaft nachhaltig verändert. Und in dem Buch kommen auch einige spannende Unternehmen vor, die wirklich ganze Branchen disruptieren können. Aus diesem Grund ist das Buch Zukunft China, genauso wie das Buch, das ich im vorigen Podcast erwähnt habe, auf jeden Fall ein absolutes Muss, wenn es um das Investieren in China geht. Wenn du dir jetzt überlegst die Reihenfolge, ich würde starten mit Zukunft China und dann mit dem Buch Shenzhen von Wolfgang Hirn. Also die beiden Bücher, absolute Pflichtlektüre. Ich habe es auch gerade vor mir liegen. Da immer wieder reinlesen, unbedingt markieren, also wenn du irgendwas Spannendes liest, weil das Buch ist voller Informationen. Du kannst im Prinzip nicht alles aufsaugen. Einfach immer wieder nachschlagen und dir da Inspiration holen. Wenn du das Buch haben möchtest, dann klick in die Videobeschreibung, dort kannst du es dir sofort bestellen.
Gut, jetzt haben wir einmal die Branchen abgearbeitet, Matthias. Also welche Aktien hast du jetzt denn dann eigentlich im Depot und warum?
Also China ist in meinem Depot eine zentrale Rolle, beziehungsweise spielt dort eine zentrale Rolle. Wenn der chinesische Markt runtergeht, geht mein gesamtes Depot nach unten. Ich habe 6 chinesische Aktien im Depot, darunter zählen Alibaba und Tencent, JD.com, Xiaomi, Geely und natürlich BYD.
Alibaba, weil du es ansprichst. Alibaba ist ja eigentlich der Inbegriff des Wohlstands oder des Aufstiegs von China. E-Commerce-Riese mit verschiedenen Bereichen stark wachsend. Denkst du, dass Alibaba einen wichtigen Standort oder wichtig ist für China?
Auf jeden Fall. Also Alibaba ist der Inbegriff des Wohlstands Chinas. Alibaba ist ja nicht nur der E-Commerce-Riese, sondern sie haben auch Cloud, sie haben Beteiligungen an diversen Startups und eben auch Alipay. Die meisten Chinesen zahlen mit ihrem Handy und da gibt es 2 Möglichkeiten, entweder WeChat oder Alipay. Und generell auch der E-Commerce sehr, sehr wichtig. Der wächst in China mit 26% im Jahr. Der internationale E-Commerce wächst mit 16%. Also auch da ist Alibaba gut positioniert. Aber natürlich ist das Wachstum auch eingepreist. Also wobei mittlerweile bei dem Kurs, ich will gar nicht wissen, wo der heute wieder liegt. Aktuell korrigiert die, oder aktuell seit Anfang des Jahres ist ja die Alibaba und Tencent ja auch in einem Abwärtstrend gefangen. Ja, im Prinzip gut aufgestellt. Alibaba ist sehr wichtig für China. Natürlich, das Verschwinden von Jack Ma war jetzt nicht ganz so vorteilhaft und auch die ganzen kartellrechtlichen Untersuchungen. Da gab es ein paar Praktiken, die nicht korrekt waren, die auch in Deutschland oder in Österreich kartellrechtlich zweifelhaft eingestuft werden würden. Aber ich bin mir sicher, eine Zukunft in China ohne Alibaba kann es nicht geben. Und von dem her bin ich da in Alibaba investiert und auch in Tencent.
Wenn man auch bedenkt, dass der E-Commerce in China mit 26% wächst und generell, also ich vor kurzem habe ich also eine Statistik gelesen, in China haben erst ungefähr zwischen 50% und 60% überhaupt Zugang zum Internet, ist da auf jeden Fall noch ein großes oder ein hohes Potenzial für die Zukunft.
Auf jeden Fall. Und was ich an der Stelle auch sehr spannend finde, du kennst ja aus Amerika das iPhone, den iPod, alles auf ich bezogen. Und in China, da gab es lange Zeit, also vor hunderten Jahren, gab es kein Wort für das Ich. Also da war das Wort für ich und wir im Prinzip dasselbe. Und auch ganz spannend, zum Beispiel bei Tencent, da heißt diese Plattform jetzt WeChat und nicht iChat. Also da ist immer dieses Wir im Vordergrund. Also auch spannend, also diesen kulturellen Unterschied nochmal China, USA oder China und eher der westliche Länder. JD.com habe ich dann auch noch im Depot, auch die sind im E-Commerce tätig, haben aber auch eine Reihe Startups wie JD Health, JD Finance. Und was ich dort eben ganz spannend finde, ist ganz klar die Logistik. Also JD.com zur Einordnung ist im Prinzip der zweitgrößte E-Commerce-Unternehmen nach Alibaba. Und JD.com ist eben sehr fortschrittlich, was die Lieferung per Drohnen oder per Roboter betrifft. Bei den Hochwassern im Hubei im Sommer hat JD.com Essen mit Drohnen quasi verschickt. Genau am richtigen Puls der Zeit, Überschwemmung, wenn man nicht mit dem Auto hinkommt, da braucht man Drohnen. Man braucht einfach alternative Möglichkeiten, um wohin Dinge zu liefern. Und da hat China einfach mal wieder den Weg freigemacht für Unternehmen, eben auch per Luftweg da Modernisierungen zuzulassen. Auch da, JD.com, bin ich sehr optimistisch, was Logistik und die Zukunft da generell von dem Unternehmen betrifft. Ein weiteres Unternehmen, was ich im Depot habe, ist Xiaomi. Das ist so ein bisschen meine Spekulation auf den Erfolg von einem chinesischen Elektronikhersteller.
Wird ja davon gesprochen, dass das chinesische Apple ist. Also man wird sehen, ob die Spekulation aufgeht. Ich habe es auch im Depot. Also ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
Genau, die wollen jetzt im Prinzip auch Autos bauen. Also ich meine, die machen jetzt nahezu alles. Die haben super tolle Handys. Also ich habe selbst ein Handy von Xiaomi für 180 Euro, mit dem ich jetzt sehr zufrieden bin, schon über ein Jahr lang habe. Die machen Saugroboter, die zufällig ausschauen wie welche von Dyson. Die machen MacBooks, also nicht MacBooks, sondern MiBooks, fast vertauscht jetzt. Die machen Gimbals, die haben eine eigene GoPro, halt keine GoPro, aber sie haben eine Action-Cam. Und im Prinzip bieten sie alles an, was andere Hersteller auch anbieten. Aber eben ganz speziell beim Handy jetzt machen sie wirklich Apple Konkurrenz. Und ich glaube, sie sind eh schon Platz 2, was das globale Ranking angeht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und das finde ich einfach spannend.
Und jetzt kommen wir zu einem Wert, den hast du bei der letzten Podcast-Folge kurz angesprochen und gesagt, du gibst heute noch ein paar Infos, und zwar Geely oder Geely.
Ja, ganz genau. Und ich habe genauso wenig Ahnung, wie man das ausspricht, ob es jetzt Geely ist oder Geely, keine Ahnung. Aber was ich weiß, ist, dass eben zu 100%, also das Volvo Cars Geely gehört zu 100%. Dann haben sie ebenfalls eine 100%ige Beteiligung an dem Unternehmen. Also 100%ige Beteiligung hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Im Prinzip haben sie das Unternehmen gekauft. Terra Fuega, ein Unternehmen, das sich auf fliegende Autos spezialisiert hat. Also auch ganz, ganz spannend. Dann gehört ihnen noch London Taxi, also diese schwarzen alten Londoner Autos gehören ihnen. Dann gehört ihnen zu 51% Lotus, zu knapp 10% Daimler und bei Volvo Trucks sind sie ebenfalls eingestiegen. Also einige Beteiligungen, sehr spannende Möglichkeiten, die sich da in Zukunft ergeben können. Und ganz spannend fand ich hier die Aussage von Li Shufu, das ist der CEO. Der hat sich zu seinem Joint Venture mit Daimler eben geäußert. Also, dass der Daimler oder BMW jetzt nicht als Konkurrenz sieht, sondern dass die wahre Konkurrenz Unternehmen sind wie Google oder Apple. Und das hat er schon 2018, glaube ich, war das gesagt. Da merkt man einfach diesen Weitblick, den die chinesischen CEOs einfach haben. Oder generell, wenn man sich mit den CEOs von den chinesischen Unternehmen ein bisschen beschäftigt, merkt man einfach, dass die eine ganz andere Herangehensweise haben. Die drücken sich ganz anders aus als jetzt westliche CEOs. Und beim Li Shufu, da finde ich, da merkt man richtig dieses strategische Denken und das kommt einfach bei ihm extrem gut hinüber. Und da bin ich überzeugt, dass er das Unternehmen in Zukunft auf eine gute Bahn bringen wird.
Sehr spannend, ja. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen noch, das ich von dir kenne. Ich glaube, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, hast du mir erzählt, du bist ja schon seit 2 Jahren investiert, warst noch nie im Plus und mittlerweile hast du eine ziemliche Performance hingelegt, also das Unternehmen, du prinzipiell nicht, aber halt deine Position. Und es geht um BYD, also oder Build Your Dreams. Denkst du trotzdem, dass Tesla die Nase vorn haben wird im Bereich der Elektromobilität oder ist BYD trotzdem ein ernstzunehmender Konkurrent?
Also ganz richtig hast du es angesprochen. War wirklich schön. Also das erste Mal, wie wir uns getroffen haben, wie ich dir berichtet habe, ich war noch nie im Plus mit dem Unternehmen. Also ich habe BYD das erste Mal gekauft im Jahr 2017. Das war damals so ein kleiner Hype, glaube ich. Habe zugeschlagen. Der Erstkauf bei, ich glaube, damals waren es 7,80 Euro oder so. Also für damalige Verhältnisse sehr, sehr teuer. Also teuer, was den optischen Kurs anbelangt. Und danach ging es eben nur mehr Richtung Süden. Abwärtstrend hat jahrelang angehalten und gefolgt vom Seitwärtstrend. Und ich habe halt immer wieder nachgekauft. Und ich war einfach so überzeugt von dem Unternehmen. BYD hat im Prinzip früher die Akkus hergestellt für diverse Handys, damals für diese Nokia-Handys zum Beispiel. Sie stellen Elektrobusse her, sie stellen E-Autos her, sie stellen Magnetschwebebahnen her. Also BYD ist quasi ein Unternehmen, ja, ein Allrounder, wenn es um Mobilität geht, wenn es um Technologie geht. Sie stellen auch zum Beispiel Handys, Millionen Handys für Huawei her. Also Huawei schickt ihnen die Daten, sie bauen es, sie verpacken es und sie verschicken es. Genauso wie die Asus-Laptops. Also wenn du das nächste Mal irgendwo einkaufen gehst und einen Asus-Laptop siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser von BYD gebaut, verpackt und verschippt wurde. Also auch ganz spannend, was da so ein Unternehmen, von dem man quasi lange nichts gehört hat, wie stark die eigentlich sowieso schon in unserem Alltag drinnen sind. Weil ich sage mal, so ein Asus-Laptop und ein Huawei-Handy, das hat man ja schneller mal. Oder generell so ein Nokia-Handy. Da war ein BYD im Prinzip schon drinnen, weil die eben Spezialisten für die Akkus waren.
Ich habe letztens gehört oder gelesen, dass BYD ja einer der Federführenden war im Bereich der Batterietechnologie für die Fertigung. Weil früher war es nicht möglich, Batterien in normal temperierten Räumen oder so herzustellen, sondern da mussten immer extrem beheizte Räume oder sowas sein, damit, wie die Technologie immer funktioniert, weiß ich nicht. Aber da war BYD auf jeden Fall federführend, dass sie jetzt Batterien in normalen Räumen ohne zusätzliche Erwärmung und natürlich auch dann zusätzlichen Energieverbrauch oder erhöhten Energieverbrauch das fertigen können. Also BYD ist schon lange in dem Geschäft und haben Innovation weiter vorangebracht.
Also ich kenne die Geschichte nicht, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, weil im Prinzip BYD hat ja gestartet als Experte für Akkus, eben mit den Nokia-Handys damals. Und dann hat BYD im Prinzip Akkus hergestellt. Ja, aber die Abnehmer, also das Angebot war groß, also sie konnten viel anbieten, aber die Nachfrage war gering. Und da haben sie gedacht, okay, jetzt müssen wir mit unseren Akkus ein bisschen mehr machen, als nur in Handys stecken. Und dann haben sie eben sehr stark geforscht in Richtung Elektroauto, Elektrobusse, haben dann ihre Akkus dorthin gebaut, haben die Akkus weiterentwickelt und so ist dann diese Sparte entstanden eigentlich. Also aus der Not gedrungen heraus sind sie dann zu einem bedeutenden Player im E-Mobilitätsbusiness geworden. Und ja, das zeigt im Prinzip für mich einfach auch noch die Tatsache schön auf, dass die Kompetenz eben wirklich in China ist. Und dass die wirklich Ahnung haben von dem, was sie bauen. Und ja, bin schon sehr gespannt, wenn ich das erste BYD-Auto in Österreich da herumfahren sehen werde.
Absolut,
ja. In Norwegen werden sie schon ausgeliefert, die ersten Autos. Mal schauen, wann sich einer zu uns nach Österreich verirrt. Du hast vorher angesprochen, ob ich glaube, dass BYD Tesla überholen kann. Finde ich schwer die Frage, weil im Prinzip ist der Markt für Elektromobilität so groß, dass es komplett egal ist, ob Tesla jetzt oder BYD vorne sein wird. An der Stückzahl, Tesla verkauft mehr Elektroautos als BYD aktuell. Aber im Prinzip geht es gar nicht darum. Es ist im Prinzip das wichtige Ziel dahinter ist im Prinzip, dass die E-Mobilität fortgeschritten wird, dass die stark wird, dass der Wechsel hoffentlich schneller stattfinden wird als prophezeit. Und ob dann jetzt Tesla oder BYD weiter vorne ist mit den Technologien, ist für mich im Prinzip ganz egal. Ich würde mir nur hoffen, dass die Technologie sehr schnell kommt, die Akzeptanz der Kunden groß sein wird. Und ja, das ist das, was im Prinzip für mich wichtiger ist, dass eben die Technologie an Akzeptanz gewinnt. Und der Markt ist im Prinzip groß genug für alle, also für beide Player. Also der chinesische Automobilabsatzmarkt, der wächst oder der soll 2021 um 8% wachsen auf 21,4 Millionen Fahrzeuge. Also echt eine Zahl. Und wenn man da denkt, dass BYD jetzt im Jahr 500.000 Elektroautos herstellt, dann ist da halt noch viel Luft nach oben. Ganz spannend auch die Zahl von Jänner bis Juli diesen Jahres. Da hat man in China bereits, also generell der chinesische Markt, 14,8 Millionen Fahrzeuge verkauft. BYD macht ja nicht nur die Autos, wie gesagt, die machen ja die Busse, die machen Akkus, die machen Solarmodule und eben auch Batterien. Und da liegt eben ihre Kernkompetenz und die Batterien verbauen sie nicht nur in ihren eigenen Autos, sondern die wollen sie auch an Dritte verkaufen. Unter anderem verkaufen sie die Batterien an Hyundai oder sind eben in Gesprächen, die an Hyundai zu verkaufen. Und ein ganz spannender Kunde wäre Tesla. Da gibt es ein paar spannende Gerüchte, dass die Blade-Batterie, eine sehr gute Batterie, die von BYD entwickelt wurde, ab 2022 Tesla verkauft werden soll. Und die soll in einem neuen geplanten Modell dann eingebaut werden. Das Modell soll dann auch gleichzeitig in China produziert werden, dass man eben relativ kurze Transportwege hat, um eben die Kosten niedrig zu halten. Das wäre vor allem auch spannend, weil die beiden CEOs, also Tesla, ein Marktschreier, der Elon Musk, und der CEO von BYD eher zurückhaltend, eher ruhiger und einfach wie dann auch, wie sich die Aktien dann verhalten, das wäre dann auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Aber noch vielleicht kurz zur Blade-Batterie. Bei der Blade-Batterie ist im Prinzip das Spannende, dass die bei diversen Tests sehr sicher abgeschnitten hat. Also man kennt ja die Fotos von brennenden Teslas in Tiefgaragen und solche Batterien werden ja nicht einfach so in Autos eingebaut, die werden natürlich getestet. Und bei den Batterien gibt es einen Nail-Test, also einen Penetrationstest, da wird ein Nagel durch die Batterie durchgeschossen, durch die Zelle und dann wird eben gemessen, wie stark ist die Temperaturentwicklung, kommt es zu einem Feuer oder eben nicht. Der Nail-Test bei der Blade-Batterie eben ist so ausgefallen, dass die Batterie sich kaum erhitzt hat. Ich glaube, es waren um die 30 Grad, die dann die Batterie rund um den Einschlag eben hatte und es ist eben zu keiner Rauchentwicklung, zu keiner Feuerentwicklung gekommen. Und ganz spannend auch die Lebenserwartung dieser Batterie, nämlich 1,2 Millionen Kilometer oder anders ausgedrückt knapp 3000 Ladezyklen. Also echt spannend, was da diese Technologie mit sich bringt und echt spannend, wie fortschrittlich der BYD schon ist, dass eben Tesla ihre Batterien von BYD beziehen möchte.
Sehr spannend das Ganze. Also das mit dem Nail-Test finde ich auch sehr wichtig, also als Sicherheitsfeature, weil, so wie du sagst, man sieht die Bilder, hat man schon öfter gesehen, ein brennendes Elektroauto zu löschen ist fast unmöglich oder wirklich schwierig. Also sehr wichtig das Ganze. War die letzte Zeit China ja eigentlich relativ im Abwärtstrend, weil die Machtdemonstration von der KP bzw. von der Politik oder von der politischen Seite aus und diverse andere Faktoren. Das heißt, das war eigentlich so eher ein China-Crash in den letzten Wochen. Denkst du, das war jetzt schon alles oder meinst, kommt noch was auf uns zu?
Ja, ganz genau, so du hast es angesprochen. Jetzt hatten wir in den letzten Wochen, beziehungsweise ich würde es eher ausdehnen, Monate, eigentlich einen Rückgang der chinesischen Aktien, vor allem die großen Tech-Werte. Und was ich persönlich bei mir mache, also ich beobachte ganz genau, welche Branchen sind betroffen. Und vor allem, ich versuche zu verstehen, welche Interessen die Partei hat. Weil im Prinzip, wenn du in China investierst, musst du immer schauen, welches Interesse hat der Xi Jinping, wenn er XY umsetzt. Und um jetzt gleich einmal das Thema mit den Bildungseinrichtungen aufzugreifen, da gab es ja so Nachhilfeschulen, private Nachhilfeschulen, die an der Börse waren. Und da hat es jetzt geheißen, dass man die eben reguliert und diese keinen Profit mehr machen dürfen. Das hat natürlich nahezu zum Totalverlust der Aktie geführt. Das heißt, Anleger haben da den Großteil ihres Geldes verloren. Und was ist aber der Schritt zurück, also wenn man das von einer anderen Brille sieht? Die Partei wollte im Prinzip den Leistungsdruck der Eltern ein bisschen nehmen und eben gleichzeitig ein bisschen weg von der Ein-Kind-Politik kommen und wollte eben, dass Eltern oder Erwachsene generell mehr als nur ein Kind haben, weil aktuell ist es ja so, also bis vor kurzem gab es eben diese Ein-Kind-Politik und man hat eben geschaut, dass das eine Kind eine gute Ausbildung bekommt, dass man dieses Kind quasi an eine Uni bekommt, dass es eben mehr im Leben erreichen kann als zum Beispiel man selbst. Und da möchte jetzt China eben ein bisschen den Druck rausnehmen, diesen Leistungsdruck, dass eben auch Eltern bzw. Erwachsene eher bereit sind, mehr Kinder zu bekommen und eben auch mehr Kinder dann den Weg zur Schule schaffen und normal lernen können und nicht eben so einen Druck haben. Und deswegen eben der Schritt mit den Unternehmen wie zum Beispiel New Oriental Education. Also das ist so ein bisschen der Grund dahinter. Und auch ganz, ganz spannend, an den Tagen, an denen die Chinesen ihre Gaokao, das ist sowas wie die Matura, an diesen Tagen, wo die eben stattfindet, werden Schulen abgesperrt, Bauarbeiten eingestellt, da gibt es keinen Lärm, alles ist ruhig, kompletter Ausnahmezustand, damit sich eben die Schüler, die die Abschlussarbeiten haben, dass die sich eben, also dass die wirklich in Ruhe die schreiben können und dass eben kein äußerlicher Einfluss da ist, der sie irgendwie auch nur abhalten könnte, an der Bestleistung was abzugeben. Weil im Prinzip die Punkteanzahl bei diesem Test entscheidet dann über den Zugang zu den Universitäten oder auch nicht. Und im Prinzip mit diesem einen Abschluss, daran hängt ihr ganzes Leben, ob sie einen guten Job bekommen werden oder eher nicht, ob sie ein Leben in Wohlstand haben werden oder eher nicht. Das war eben meistens so, dass eben diese Schulen, diese privaten Nachhilfeschulen sehr teuer waren und sich die Eltern meistens immer nur halt für ein Kind dieses ganze Prozedere leisten können, konnten oder können. Und deswegen will man da jetzt eben den Schritt zurückgehen, sodass in Zukunft auch mehrere Kinder eine gute Ausbildung bekommen können, ohne diesen Leistungsdruck.
Sehr spannend, ja. Wenn man bedenkt, dass bei uns bei der Matura, wenn da alles stillstehen würde, das wäre unfassbar. Jetzt haben wir über den Crash geredet oder diesen kleinen Crash, wie man es auch immer sehen möchte, über ein paar Wochen oder sogar schon Monate. Jetzt ist die Frage, wir predigen ja immer nachkaufen oder langfristig denken. Hast du jetzt bei dem Rücksetzer Anteile verkauft oder hast du nachgekauft?
Also grundsätzlich habe ich China-Aktien bis auf eine Ausnahme, wie vorher angesprochen, bei BYD immer in einem Crash gekauft. BYD, wie gesagt, das war der Erstkauf von einer China-Aktie, damals in einem Hype. Aber Alibaba, Tencent, die habe ich zum Beispiel beim USA-China-Konflikt 2019 gekauft. Da ist Alibaba richtig abgestürzt auf 141 Euro. Damals war das ein sehr guter Kurs. Heute stehen wir wieder knapp am selben. Hätte ich mir nicht gedacht, ehrlich gesagt. Xiaomi habe ich im März 2020 bei 1,20 Euro gekauft. Also das war auch ziemlich nah am Tief vom Corona-Crash. Und Tencent habe ich dann tatsächlich Anfang des Jahres im Crash nachgekauft. Ein zweites Mal Mitte des Jahres nachgekauft und jetzt sind sie wieder weiter unten. Ich habe meinen ETF-Sparplan erhöht. Also ich habe den Emerging Markets ETF in meinem Depot und den habe ich natürlich auch stark erhöht. Also da läuft jetzt, ich glaube, in meinem ETF-Portfolio aktuell, ich glaube so 40% MSCI World und 60% Emerging Markets, wenn man so aufteilen möchte. Und sozusagen kann man sagen, ja, also ich habe schon nachgekauft, also ich habe über den ETF nachgekauft und ich habe Einzelaktien auch nachgekauft. Muss aber dazu sagen, nachdem aktuell der Fokus darauf liegt, die ETFs größer aufzubauen, ist meine Bereitschaft beim ETF nachzukaufen deutlich höher als bei den Einzelaktien, nachdem ich eben im Depot schon einen sehr hohen China-Anteil habe. Und eigentlich mit den ETFs diesen ein bisschen ausgleichen möchte, also mit dem MSCI World und mit dem Emerging Markets ETF. Also da ist noch einiges an Arbeit. Natürlich aber noch ein, zwei andere Produkte rundherum. Also ich gleiche jetzt nicht den China-Anteil mit noch mehr China im Emerging Markets Index aus, so ist es nicht. Aber ich habe da schon so meine Strategie, die ich verfolge und versuche eben dementsprechend geplant zu handeln. Aber verkaufen, also ich denke nicht dran, dass ich auch nur einen Anteil von meinen China-Aktien zu verkaufen.
Verstehe, ja. Also du hast ja gesagt, du hast 60-40 eigentlich, also 60 China Emerging Markets. Das heißt, du hast eigentlich keine Bedenken aufgrund des politischen Risikos derzeit.
Politische Risiken gibt es jetzt nicht nur in China, die gibt es auch in Europa. Und wenn ich mir anschaue, was da in einigen Ländern da aktuell so läuft, dann würde ich mir eher Sorgen machen, wie es um Europa weitergeht als um China.
Ich muss auch sagen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass China, also die KP, dass die daran interessiert ist, die letzten 20 Jahre des Wohlstands oder des Aufbaus wieder zu zerstören. Also das kann ich mir in keinem Szenario, die ich in meinem Kopf durchspiele, irgendwie vorstellen. Also das politische Risiko ist da, okay, ja, in dem Bereich, dass halt die Machtdemonstration von China ausgeht. Aber nachhaltig wird sich meiner Meinung nach, ich meine, wie gesagt, da rede ich auch nur von mir, aber auch von dir, wenn ich da dein Portfolio so anschaue, machst du eher mehr Verlust wahrscheinlich, wenn du nicht in China investiert bist.
Ja, im Prinzip schaue ich mir da immer an, was ist das Interesse der Partei. Und die sind am Wohlstand der Menschen interessiert. Das heißt, der Leistungsdruck, wie vorher schon angesprochen, sollte reduziert werden. Okay, da gab es Regulierungen im Online-Education-Bereich. Ein-Kind-Politik, okay, China hat jetzt eine sehr alte Bevölkerung, jetzt, wenn man sich jetzt Indien zum Beispiel oder Afrika anschaut. Sprich, sie wollen, dass mehr Kinder in China aufwachsen und die eine gute Ausbildung bekommen. Ich habe vorher schon angesprochen, Branchen, von denen ich mich eher fernhalten würde, so wie Wasser, Immobilien. Auch davon halte ich mich konsequent fern. Ein Risiko, das natürlich immer da ist, ist die Tatsache, dass eigentlich Ausländer keine chinesischen Aktien halten dürfen, beziehungsweise dass sich ausländische Unternehmen nicht in China einkaufen dürfen. Aber es wird halt geduldet. Und warum dürfen Ausländer keine Aktien von China kaufen? Das hat damit zu tun, dass China einfach den Heimatmarkt schützen möchte. Und das jetzt nicht nur China, weil China sagt, okay, ihr sollt bitte keine Anteile kaufen, sondern das war auch zum Beispiel jetzt in der Nachkriegszeit in Europa so. In Deutschland zum Beispiel, da hat man eben auch keine ausländischen Investitionen erlaubt, weil man eben den eigenen Markt aufbauen wollte. Man schützt sich quasi, um den heimischen Markt zu schützen. Und man kann jetzt also fast schon sagen, dass dieses Gesetz, du darfst keine Aktien von uns kaufen, so Standard in Entwicklungsländern ist.
Das heißt, das könnte man theoretisch so sehen. Ich könnte, wenn ich ein riesiger Investor wäre, könnte niemals 10% oder 20% von Alibaba kaufen. Umgekehrt ist es aber so, dass dass China hergeht und die FACC aufkauft.
Naja, du kannst schon Alibaba kaufen. Es wird ja geduldet. Also du kannst es ja sehr wohl. Also wenn du da reinschaust, wem gehört Alibaba? Da ist drinnen BlackRock, da sind Vanguards drinnen, ganz viele andere, die da investieren. Charlie Munger hat auch bei Alibaba investiert. Also du kannst ja sehr wohl die Aktie kaufen. In Amerika über die ADRs. Also in China gibt es ja von den Aktienklassen ganz viele verschiedene. Da gibt es die Red Chips, da gibt es die H-Shares, die A-Shares. Ist auch eine eigene Podcast-Folge wert. Aber auf jeden Fall, du kannst im Prinzip chinesische Aktien kaufen. Ich meine, sonst hätten wir sie nicht im Depot.
Aber prinzipiell würdest du ein kleines Unternehmen oder ein eher kleineres Unternehmen wie die FACC jetzt als Vergleich, wenn das in China liegen würde, könntest du wahrscheinlich aufgrund der Regulatorien als Ausländer nicht so aufkaufen, dass du sagst, ich kaufe das jetzt so wie die FACC und das gehört mir in China. Ne? Genau. Ich denke aber, das wird eher nicht geduldet werden, so wie bei uns in Europa.
Richtig, ja, das ist eben diese Gefahr, was ich gesagt habe vorher bei Alibaba, da sind ja ganz viele ausländische Investoren auch drinnen. Aber theoretisch könnte man enteignet werden im Prinzip, wenn China sagt, okay, ist jetzt ausländische Investoren. Es gibt dieses Gesetz, wo drinnen steht, dass Ausländer keine Aktien von diesen Unternehmen halten dürfen. Eure Anteile sind jetzt im Prinzip wertlos. Aber das wird eben so große Wellen mit sich schlagen, das wäre wieder so ein Black Swan Event. Und ich glaube eben, dass China, also dass die Partei der Xi Jinping, andere Hebel hat, um eben seine Macht auszubauen, als jetzt den Leuten die Alibaba-Aktien wegzunehmen. Und von dem her, da sehe ich Risiken in Bezug auf die ADR-Enteignung zwar schon als real, aber gleichzeitig, ich meine, durch den ETF bin ich sowieso breit gestreut in verschiedenen Unternehmen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass China jetzt einfach zusperren wird und sagt, okay, es darf kein Ausländer mehr eine Aktie von uns halten, weil ich meine, jetzt hat ja nicht nur du und ich haben Aktien von chinesischen Unternehmen, sondern hunderte, tausende, Millionen von Anlegern haben irgendwo in irgendeiner Art und Weise Aktien von Unternehmen aus China und das wäre einfach viel zu heftig, wenn China sagen würde, wir sperren jetzt zu. Also da würden sie sich selbst keinen Gefallen tun.
Genau, es ist ja der chinesischen Regierung genauso wichtig, dass sie die Macht haben, das ist sowieso klar. Kapital mögen sie genauso haben, also sie möchten ja weltweit trotzdem agieren können und da brauchen sie auch Kapital und das Vertrauen ist ihnen ja trotzdem auch wichtig, ne, was sie sich aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Und diese drei Punkte, die werden sie auch in Zukunft meiner Meinung nach nicht so zerstören, dass keiner mehr in China investieren möchte. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen bin ich genauso wie du in China investiert, vielleicht nicht so hochgewichtet, aber prinzipiell doch auch relativ hoch.
Ja, was man schon dazu sagen muss, es gibt natürlich immer einen Unterschied, ob das Unternehmen jetzt, also ob die Aktie geduldet wird oder nicht, oder ob sie ein Unternehmen komplett regulieren. Weil im Prinzip könnten sie ein Unternehmen mehr oder weniger dazu zwingen, gewisse Branchen zu schließen, so dass es quasi unprofitabel wird und dann möchte die Aktie keiner mehr haben und dann fällt die Aktie. Wenn man sich die Bildungseinrichtungen eben anschaut, da war ja auch sehr lange schon ein Abwärtstrend da. Gleiches könnte natürlich schon noch bei Alibaba und Tencent passieren, dass eben die Aktie langfristig an Wert verliert, immer mehr und mehr und mehr, weil eben die Regulierungen so stark sind. Das heißt ja nicht, dass das Unternehmen nicht weiterhin operiert, das heißt ja nicht, dass WeChat dann zusperrt. Die gibt es halt weiterhin. Nur vielleicht müssen sie dann irgendwie Gelder an die Partei spenden. Jetzt hat Tencent, ich glaube, einen ganzen Quartalsgewinn irgendwie an die Regierung gespendet. Vielleicht nimmt sowas zu, dann das macht halt das Investment Tencent dann nicht mehr attraktiv. Heißt aber nicht, dass es Tencent nicht mehr gibt. Also da auch immer ganz stark unterscheiden. Geht es um News, die Aktie betreffen oder das Unternehmen? Weil Regulierungen, die Aktie betreffen, können schneller mal kommen. Aber das heißt nicht, dass eben China dann quasi sein Unternehmen komplett kaputt macht. Weil es kann weiterhin existieren, nur unter neuen Umständen, die es halt für Investoren uninteressant machen. Und da muss man schon immer ganz genau aufpassen.
Sehr spannend. Also das Gespräch war heute wieder sehr spannend, Matthias. Jetzt haben wir das Thema China in zwei Folgen abgearbeitet. Danke für deine ganzen Infos und für die wirklich sehr spannenden Eindrücke. Wir sind jetzt wieder am Podcast-Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören es dann ein anderes Mal. Danke, Matthias.
Sehr gerne, hat mir sehr gefallen, da über China zu sprechen. Und da nochmal der Reminder, unbedingt das Buch in der Podcast-Beschreibung Frank Siren, Zukunft China. Einfach draufklicken, bestellen und durchlesen. Und danach als zweites Buch von Frank Siren, Shenzhen, Sehr spannende Lektüre. Du lernst dort viel über China, andere Sichtweisen. Und wenn ich jetzt noch einen Tipp für dich habe, für die Zukunft, wenn es um China-Investments geht, dann ist es eben ganz klar, hinterfrage die Äußerungen von europäischen Medien zu China, bilde dich mit Büchern weiter und versuche immer mehrere Sichtweisen einzunehmen und frag dich immer, was bringt der Partei folgende Regulierung oder welchen Profit könnte die Partei von dieser und jener Regulierung haben oder warum machen sie das? Und dann bist du, was das Thema China betrifft, bestens gerüstet.
Perfekt, super Schlussplädoyer, also danke und tschüss.
Bis zum nächsten Mal, ciao.